Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen nehmen die Sozialdemokraten Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung auf. Ein SPD-Parteitag stimmte heute mit großer Mehrheit für ergebnisoffene Beratungen. Parteichef Schulz hatte zuvor eindringlich für diese Linie geworben. Schulz wurde am Abend in seinem Amt als SPD-Vorsitzender bestätigt. Er erhielt knapp 82% der Stimmen und damit weniger als im März, als er noch mit 100% gewählt worden war. Vor einer guten Viertelstunde wandte sich Schulz noch einmal an die Delegierten in Berlin.
Nach allem, was hinter uns liegt, bin ich euch dankbar für diesen Vertrauensbeweis.
Zum Schluss stehen sie doch beisammen. Mit großer Mehrheit haben die Delegierten entschieden, Gespräche mit der Union aufzunehmen. Vorausgegangen war ein langer Tag der Reden und Debatten. Mehr als eine Stunde hat Martin Schulz in seiner Rede gekämpft, geworben und um Verständnis für das schlechte Bundestagswahlergebnis gerungen.
Bei all diesen Menschen bitte ich für meinen Anteil an dieser bitteren Niederlage um Entschuldigung.
Er weiß, viel hängt davon ab, ob er den Delegierten erklären kann, warum er und seine Partei jetzt eine Kehrtwende machen. Weg von der angekündigten Opposition hin zum Alles ist möglich. Es grummelt in der Partei, es gibt Widerstand und Unbehagen, es gibt Unsicherheit.
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können.
Und Schulz wirbt für das, was er am besten kennt, für die Erneuerung Europas. Er fordert nichts weniger als die Vereinigten Staaten von Europa. Er will für die Zukunft der Arbeit kämpfen und für Umweltschutz. Mehrere Stunden dauert die Aussprache. Vor allem die jungen Parteimitglieder sind skeptisch und ablehnend, wollen eine Erneuerung der Partei lieber in der Opposition als in der GroKo.
Gespräche, ja. Offenheit, ja. Große Koalition, weiter so. Zukunftsvergessene Politik, nein.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das sind die Worte des Tages. Die SPD ringt mit sich.
Ich gehe da ergebnisoffen rein und das müsst ihr entweder jetzt glauben oder nicht. Das ist auch eine Frage des Vertrauens, ja oder nein. Das könnt ihr entscheiden, so oder so.
Am Abend wirbt Martin Schulz noch einmal um Vertrauen. Die SPD mache es sich immer schwer. Aber genau darauf sei er stolz. Genossinnen und
Genossen. Zum SPD-Treffen und der Wiederwahl von Parteichef Schulz jetzt eine Einschätzung von Tina Hassel live aus Berlin.
Dieser Parteitag ist eine Zitterpartie. Und wie groß das Misstrauen gegen die Parteispitze und einen erneuten Kurs Richtung GroKo ist, zeigt, dass nun ein Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden soll und nicht wie geplant nur ein Konvent, also ein viel kleineres Gremium. Das ist teuer und birgt Risiken, aber dieses Ventil musste die SPD-Spitze zugestehen, um letztlich eine deutliche Mehrheit für den Leitantrag zu bekommen. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Damit hat Parteichef Schulz versucht, seine 180-Grad-Kehrtwende raus aus der Oppositionsrolle halbwegs glaubwürdig zu vermitteln. Entscheiden soll am Ende, wie viel Inhalte die SPD durchsetzen kann in einer möglichen Koalition, wissend, dass weitreichende Zugeständnisse mit einer geschwächten Kanzlerin eher schwierig werden. Vor wenigen Minuten ist das Wahlergebnis für Martin Schulz bekannt gegeben worden. Mit 81,9% ist er wiedergewählt. Immerhin deutlich mehr als Gabriel bei seiner Wahl zum Parteichef. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
In den Palästinensergebieten sind Unruhen nach der Entscheidung von US-Präsident Trump ausgebrochen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. In mehreren Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Die radikal-islamische Hamas kündigte für morgen einen Tag des Zorns an, mit dem ein neuer Aufstand gegen Israel beginnen solle. Heute wurde in den Palästinensergebieten ein Generalstreik ausgerufen.
Gebet als Zeichen des Protests. Vor dem Damaskustor in Jerusalem fallen die Demonstrationen der Palästinenser inmitten eines Großaufgebots von israelischen Sicherheitskräften bisher gemäßigt aus. Aber mit seiner gestrigen Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, hat US-Präsident Trump im Westjordanland schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften provoziert. In Bethlehem, in Hebron, in Nablus, in Jenin, in Jericho und in Ramallah, am Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde, protestierten Zehntausende. Wir werden Widerstand leisten. Auf tausend Arten werden wir Widerstand leisten. Trump macht die Vereinigten Staaten zu einem Mitakteur der Besatzung und verletzt internationales Recht. Szenen aus Gaza, nahe dem Grenzzaun zu Israel. Am Abend werden aus dem Gazastreifen zwei Raketen abgefeuert, die das israelische Staatsgebiet aber nicht erreichen. Die radikal-islamische Hamas spricht von einer Kriegserklärung Trumps gegen die Palästinenser, ruft ab morgen zum Aufstand zur Befreiung Jerusalems auf. Der 8. Dezember soll der Beginn einer neuen Intifada sein. Palästinenserpräsident Abbas, deutlich gemäßigter, sucht den Schulterschluss zu arabischen Führern, heute mit dem jordanischen König Abdullah. Israels Premier Netanyahu spricht von einer längst überfälligen Entscheidung Trumps. Und wir sind schon in Verhandlungen mit anderen Ländern, die Jerusalem ebenfalls als israelische Hauptstadt anerkennen wollen. Am Abend werden die Sicherheitskräfte in der Altstadt von Jerusalem noch einmal verstärkt, aus Sorge vor einer Eskalation nach dem morgigen Freitagsgebet.
Im Streit über die Flüchtlingspolitik verklagt die EU-Kommission Polen, Ungarn und Tschechien vor dem Europäischen Gerichtshof. Im September 2015 hatten die EU-Innenminister eine Umverteilung der Asylsuchenden auf alle Mitgliedstaaten beschlossen, um andere Länder zu entlasten. Seither weigern sich alle drei Staaten, den Beschluss umzusetzen. Gegen Ungarn erging außerdem Klage wegen zweier nationaler Gesetze. Eines ist das neue Hochschulgesetz des Landes. Das andere schränkt die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen ein. Beide verstoßen nach Ansicht der Brüsseler Kommission gegen demokratische Grundwerte.
Kanzlerin Merkel hat heute in Berlin den libyschen Ministerpräsidenten Fayez As-Sarraj empfangen und mit ihm über die Flüchtlingssituation gesprochen. Merkel forderte für internationale Organisationen die Möglichkeit, Migranten im Mittelmeer zu retten. Zudem verlangte sie besseren Zugang zu den Flüchtlingslagern. Außerdem sagte Merkel der Regierung weitere Hilfe zu. Zuletzt hatten Berichte über Sklaverei in Libyen international Empörung ausgelöst. Griechenland und die Türkei wollen ihre Streitigkeiten mithilfe vertrauensbildender Maßnahmen abbauen. Dies erklärten der türkische Präsident Erdogan und Griechenlands Ministerpräsident Tsipras in Athen. Erdogan sagte, sein Land stelle keine territorialen Forderungen an Griechenland. Allerdings solle der Lausanne-Vertrag von 1923, der die Hoheitsrechte und den Grenzverlauf in der Ägäis festlegt, aktualisiert werden. Tsipras und Präsident Pavlopoulos sprachen sich gegen eine Revision des Vertrages aus.
In den USA ist der ehemalige VW-Manager Oliver Schmidt zu einer hohen Haft- und Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Detroit sah in ihm eine Schlüsselfigur im Skandal um manipulierte Abgaswerte. Schmidts Verteidiger hatten hingegen argumentiert, die wahren Schuldigen seien höhere Führungskräfte, die das Betrugssystem aufgebaut hätten. Beobachter gehen davon aus, dass das US-Gericht im VW-Skandal ein Exempel statuieren wollte.
Im Bundesgefängnis in Milan, Michigan, saß Oliver Schmidt seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft. Nun steht fest, er muss für seine Rolle im VW-Dieselskandal lange Zeit hinter Gittern bleiben. Ein Gericht in Detroit verurteilte den ehemaligen VW-Manager zu 7 Jahren Haft und einer Geldstrafe von $400.000 wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen US-Umweltgesetze. Der 48-jährige VW-Angestellte war für den Wolfsburger Autobauer in den USA jahrelang in leitender Funktion für Umweltfragen zuständig. Im Januar hatte ihn das FBI verhaftet bei einem Miami-Urlaub. Schmidt hat seine Mittäterschaft beim sogenannten Dieselgate-Skandal zunächst abgestritten, sich dann aber schuldig bekannt und einen Deal mit dem Staatsanwalt gemacht, um eine theoretisch mögliche, noch viel höhere Gefängnisstrafe zu vermeiden. Der Richter sah Schmidt als früh eingeweihte Schlüsselfigur im VW-Skandal. Prozessbeobachter gehen davon aus, dieses Urteil sollte abschrecken.
Vor allem andere Autobosse und Manager sollten sehen, hier wird jemand in den Knast geschickt, nicht nur milde ermahnt. Das wird schon wahrgenommen. Um diese Botschaft ging es dem Richter. Für seine Mittäterschaft bei der Manipulation von Abgaswerten muss Schmidt nun also zurück ins Gefängnis. Seine ebenfalls angeklagten Chefs und Kollegen sind in Deutschland und müssen keine Auslieferung fürchten. Als Konzern hat sich VW mit einem Milliardenvergleich faktisch von strafrechtlicher Verfolgung in den USA freigekauft.
Auch die Europäische Union zieht Konsequenzen aus dem Dieselskandal. So soll es künftig schärfere Kontrollen bei der Zulassung von Fahrzeugen geben. Darauf einigten sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament. Von 2020 an werden neue Vorschriften für die Typgenehmigung vorgeschrieben. Erstmals kann die EU-Kommission dann nationalen Behörden direkt auf die Finger schauen, Rückrufaktionen starten und Bußgelder von bis zu 30.000 Euro verhängen. Nach dem Siemens-Konzern hat jetzt auch der US-Konkurrent General Electric angekündigt, in seiner Kraftwerkssparte Stellen zu streichen. Die Nachfrage gehe zurück, weil mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt werde. Insgesamt sollen in Deutschland 1.600 Arbeitsplätze wegfallen. Betroffen sind die 5 Standorte Berlin, Mönchengladbach, Kassel, Mannheim und Stuttgart. Die Konzernleitung sagte, die Einschnitte sollten so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden.
In Ankara hat der Prozess gegen den Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Demirtas, begonnen. Zahlreiche Anhänger protestierten vor dem Gerichtsgebäude gegen das Verfahren. Demirtas drohen nach Angaben seiner Anwälte bis zu 142 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor. Demirtas war bis zu seiner Inhaftierung der schärfste politische Kontrahent von Präsident Erdogan. Rund 45.000 Menschen haben in Brüssel für die Unabhängigkeit Kataloniens und gegen das Verhalten der Europäischen Union im Unabhängigkeitskonflikt mit Spanien demonstriert. In Sprechchören forderten sie die Freilassung ehemaliger katalanischer Minister und die Unterstützung durch die EU. Katalonien hatte im Oktober seine Unabhängigkeit erklärt. Spanien bezeichnete dies als verfassungswidrig und unterstellte die Region der direkten Kontrolle Madrids.
Deutschland zählt zu den weltweit wichtigsten Ländern in der Kunst des Orgelbaus und der Orgelmusik. Mehr als 50.000 dieser Instrumente werden hierzulande gespielt. Jetzt hat die UNESCO die deutsche Tradition des Orgelbaus und der Orgelmusik in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Damit werden traditionelle Fertigkeiten gewürdigt, die das Komitee als erhaltenswert einstuft.
Tausende Pfeifen, tonnenschwer, 90 Register und was für ein Klang. Möglich gemacht hat dieses Mammutinstrument in der St. Martinskirche in Kassel die jahrhundertealte Orgelkultur in Deutschland, die jetzt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört.
Unsere neue Orgel ist ja sozusagen ein Paradebeispiel für zeitgenössischen Orgelbau. Das freut uns sehr und da stecken über 5000 Pfeifen drin, da stecken kilometerlange Wege mit sogenannten Abstrakten und das ist eine irre Arbeit vorher, eine ganz intensive Zeit.
Planung und Aufbau dauern Jahre. Eine Tradition, die nun wie hunderte andere gesellschaftliche und religiöse Traditionen auf der internationalen Liste der UNESCO steht.
Zum einen ist vielleicht in der Welt draußen bewusster als bei uns, dass wir in der Tat ein Orgelland sind. Es gibt ungefähr 50.000 Orgeln in Deutschland, die fast alle betrieben werden. Einige stammen aus der Renaissance und dem Barock, andere sind Hightech-Modelle, die heute angefertigt worden sind. Und das ist eben Teil einer teilweise religiösen, teilweise eben klassischen Musikkultur.
Eine Tradition, die weiterlebt, Zeichen für ein Kulturerbe. Für Deutschland sind schon die Genossenschaftsidee und Falknerei eingetragen und jetzt eben Orgelbau und Orgelmusik.
Im Süden Kaliforniens wüten weiter mehrere Buschbrände. Zunächst war vor allem der Bezirk Ventura County betroffen. Jetzt brachen Feuer auch im Stadtteil Bel Air von Los Angeles aus. Insgesamt 200.000 Menschen wurden in den vergangenen Tagen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Tausende Feuerwehrleute versuchen, die Flammen einzudämmen. Durch starke Winde werden die Löscharbeiten massiv erschwert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Dezember.
Tiefer Luftdruck und arktische Kaltluft sorgen morgen und auch am Wochenende für Schnee bis in die Niederungen. Heute Nacht überqueren uns teilweise kräftige Regenfälle Richtung Südosten. Dahinter reißt die Wolkendecke auf, bevor aus Nordwesten neue Schauer folgen. Am Tag im Süden erst verbreitet Regen, dann überwiegend Schnee, sonst wechselhaft mit kräftigen Schnee, Schneeregen und Graupelschauern. Örtlich gibt's auch Gewitter. Heute Nacht 6 bis 0 Grad, im Südosten Frost bis minus 9 Grad. Morgen Werte von 0 Grad an den Alpen bis 7 Grad am Oberrhein. Auch am Samstag wechselhaft mit Schnee und Graupelschauern. Im Bergland schneit es teilweise längere Zeit. Am Sonntag erst wenige Schauer, später ziehen von Westen Schneefälle heran. Am Montag dann milder und gebietsweise regnet es kräftig.
Die Tagesthemen sehen Sie um 22.15 Uhr. Ingo Zamperoni interviewt dann Martin Schulz zu seinem Ringen um den richtigen SPD-Kurs. Außerdem, der neueste ARD-Deutschland-Trend zeigt, die Zustimmung zu einer Neuauflage der Großen Koalition steigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.